Ja, danke ihr Lieben. Das wird uns, denke ich, helfen, dass wir aufnahmefähig bleiben, dass wir, und ich freue mich sehr darüber, wir haben heute gut viel Zeit, die nehme ich gerne in Anspruch und möchte mit euch gemeinsam uns vertiefen in das Evangelium, in Gottes Wort. Wir machen weiter, wo wir vergangenen Mittwoch auch zusammen aufgehört haben, mit Matthäus 9. Wir haben uns letzte Woche den Text bis einschließlich des 13. Verses im 9. Kapitel angeschaut und wir werden da nahtlos auch anknüpfen. Und werden, ich peile das so an, wir werden vermutlich erstmal bis Vers 17, aber auch wenn die Zeit das erlaubt und ich denke, das tut es heute, auch darüber hinaus vielleicht bis zum Vers 26 kommen. Aber ich möchte zu Beginn einen kurzen Rückblick, einen wirklich ganz kurzen Rückblick auf den vergangenen Mittwoch werfen, auf die Verse, die wir da zusammen erörtert und über die wir nachgedacht haben. Und möchte ganz gerne nochmal, bevor wir mit Vers 14 und weiter beginnen, mit uns zusammen Vers 11 bis 13 nochmal lesen und so den Einstieg finden und auch einen Leitvers so für den heutigen Abschnitt benennen. Lass uns nochmal lesen, Matthäus 9, 11 bis 13. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er aber es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ganz direkt und ganz hervorragend habe ich das gefunden, wie deutlich wir letzten Mittwoch gehört haben, dass Jesus Christus Macht hat. Alex hat das, denke ich, sehr deutlich betont und mir hat das gut gefallen, dass Jesus Christus Macht hat über Krankheit, über Dämonen, über Menschen, über Natur, die Macht, Sünden zu vergeben, die Macht, Menschen zu berufen. Ganz praktisch haben wir das hier auch letztes Mal gelesen in Vers 9, wo Matthäus berufen wird, wo das so beschrieben wird. Und ich möchte ganz gerne diesen Leitvers für den heutigen Abend so vom Grundgedanken her mit uns gemeinsam auch festhalten, den 13. Vers, der gar nicht Teil unseres heutigen Abschnittes ist, aber der so ein Stück weit die Grundlage auch legt für den heutigen Abschnitt. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist gekommen, um Dinge neu zu machen, um Menschen zu retten. Wir wollen heute so inhaltlich auch in diesem Bild bleiben. Die Macht Jesu, die Macht des Königs Jesus Christus über Krankheit und so weiter, die wir jetzt benannt haben in dem vergangenen Abschnitt, das wollen wir heute auch wieder aufgreifen und in den Versen uns anschauen. Die Macht über Traditionen. Die Macht, Traditionen auch zu brechen. Wir haben gelesen, Christus sagt es über sich selbst, ich bin nicht da, um Gerechte, um die Guten, um ihnen in erster Linie zu helfen, sondern ich möchte Sünder, ich möchte Menschen, die in Stricken verfangen sind, die vielleicht auch in Traditionen gebunden sind, für diese Menschen bin ich gekommen. Lasst uns zusammen den heutigen Text lesen. Zunächst erstmal die Verse 14 und 15. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm, zu Jesus und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Die Fragesteller hier, die Jünger des Johannes, die hier auch konkret benannt werden, sie denken vielleicht, dass Jesus auch hier, vielleicht ist das eine Intention ihrer Frage, dass Jesus auch hier mit den Traditionen der frommen Juden bricht. Sie fragen, warum fasten wir die Jünger des Johannes, warum fasten die Pharisäer, die Führer des religiösen Teils des Volkes Israels, und warum fastest du, beziehungsweise warum fasten deine Jünger nicht? Regelmäßig zu fasten, das war zu der Zeit schon ein Zeichen für Frömmigkeit. Die Pharisäer und auch die Jünger des Johannes fasteten viel und sie konnten das nicht verstehen, wieso Jesus da seine Jünger so anders sein lässt. Wenn wir nur einen kleinen Teil der jüdischen Feste anschauen, bei denen Fasten eine große Bedeutung hatte, dann sind da vielleicht, um mal nur drei Anlässe zu nennen, gibt es viele Anlässe, aber auch viele, viele mehr Anlässe im jüdischen Brauch, wo Fasten gut war, wo Fasten praktiziert wurde und wo Fasten auch als äußerst wichtig angesehen wurde. Zum Beispiel an dem Tag vor dem Purimsfest, dem Fest, wo man daran gedachte, dass Gott sein Volk Israel bewahrt hat, durch Esther, die Königin und so weiter. Oder an den 7 Tagen vor dem Pessach verzichteten die Leute auf gesäuerte Speisen und aßen ungesäuertes Brot, aßen ungesäuerte Speisen. Und es war auch eine Form vom Fasten angesagt. Und dann der vielleicht, so habe ich es zumindest nachgelesen, der vielleicht strengste Fastentag so im jüdischen Brauchtum, der Yom Kippur. Das waren nur einige von viel mehr Anlässen, wo Juden gefastet haben. Und gerade Pharisäer, Schriftgelehrte, haben darüber hinaus teilweise freiwillig Zeiten gehabt, in ihrer Woche Tage gehabt, wo sie gefastet haben. Vielleicht nur äußerlich, das mögen wir jetzt vielleicht so aus der Entfernung, aus der zeitlichen Distanz auch gar nicht mehr beurteilen, aber es war ein allgemein gehaltenes Zeichen für Frömmigkeit. Und die Jünger des Johannes haben richtig beobachtet, die Jünger Jesu haben nicht in dieser Form und in dieser Häufigkeit gefastet. Und wir sehen aus ihrer Frage selbst, wie vielleicht die Jünger des Johannes, die auch einen Meister hatten, den Johannes, den Täufer, der gelehrt hat, der auf Christus hingewiesen hat, wie selbst diese Jünger nicht verstanden haben, wer es war, von dem ihr Meister, nämlich Johannes der Täufer, selbst gesagt hat, und das möchte ich auch mit uns gerne lesen, aus Johannes 3, Vers 29. Lasst uns das kurz aufschlagen. Johannes 3, Vers 29. Ich lese der Vollständigkeit halber, um das so ein bisschen im Kontext zu halten, von Vers 27. Johannes 3, 27, hier heißt es so: Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, denn ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Diese Worte hat Johannes der Täufer gesagt, auch in Gegenwart seiner Nachfolger, seiner Jünger, die Menschen, die ihn begleitet haben. Der Freund des Bräutigams, und darauf liegt hier die Betonung, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Jesus antwortet hier auf die Frage, die in Vers 14 gestellt wird, in Vers 15 in einer ganz, wie ich finde, einzigartigen Art und Weise. Und das bildet auch die Brücke zu diesem Ausspruch des Johannes mit der Braut und dem Bräutigam. Das möchte ich ganz gerne in diesem Text, dass wir das zusammenführen. Wie ihr vielleicht wisst, dauerte bei den Juden üblicherweise die Feier einer Hochzeit oftmals eine Woche. Es wurde nicht so begangen, wie wir das heute kennen. Ja, Samstag, 11.30 Uhr und dann ist Samstag um 18 Uhr oder vielleicht später alles vorbei. Ja, diese jüdischen Feste, diese Hochzeiten wurden über einen ganz langen Zeitraum gefeiert. Oftmals eine Woche, wobei der Bräutigam dann oftmals 6 Tage mit seinen Freunden, mit einer Gruppe feierte und dann am letzten Tag, am 7. Tag, die Braut heimgeholt hat. Und obwohl die frommen Juden auch regelmäßig fasteten, war es dann diese feste Regel, dass die Feier einer Hochzeit, die Woche dieser Hochzeit, eine besondere Zeit war, in der man auch dann nicht fastete, in der man das Fasten, das reguläre Fasten, was nicht auf einen Feiertag fiel, unterbrach. Jesus erklärt ihnen also hier, dass es nicht angebracht ist, zu fasten während einer Hochzeitsfeier. Jesus sagt in Vers 15, lasst uns das auch gemeinsam lesen. Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Jesus vergleicht die Stellung seiner Jünger mit der Stellung der Hochzeitsgäste oder der Freunde eines Bräutigams am Tag der Hochzeit, die dann von dem Gebot des Fastens ausgenommen sind. Da sie seine Gegenwart, die Gegenwart des Bräutigams, die Gegenwart von unserem Herrn Jesus Christus so mit Freude erfüllte, war es für sie nicht am Platz zu fasten. Die Jünger des Johannes hatten vielleicht nicht verstanden, dass mit dem Herrn Jesus Christus derjenige unter ihnen war, derjenige zwischen ihnen gelebt hat, zwischen ihnen gewirkt hat, der Anziehungspunkt aller Zuneigung hätte sein sollen. Der Bräutigam, der das Fest einläutet. Der Bräutigam, der diese Phase einläutet des Feierns, der Freude von etwas Neuem. Eine Hochzeit ist ja immer der Startpunkt von einem neuen Leben. Er beendet die Zeit einer Verlobung, die Zeit einer Freundschaft, und er läutet die Zeit, der Hochzeitstag läutet die Zeit einer ganz, ganz neuen Phase ein, eines Zusammenlebens. Und er führt hier eine Braut und einen Bräutigam zusammen. Das tut der Hochzeitstag. Und Christus sagt hier, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam unter ihnen ist, bei ihnen ist? Wer begriffen hat, dass dieser göttliche Meister, dass Jesus Christus die Wirkung seiner Gegenwart entfaltet hat, dass man auch genießen konnte, dass Christus da war und dass er gewirkt hat. Ja, wer ihn überhaupt erkennen konnte als Sohn Gottes, der etwas Neues schafft, der hat das verstanden. Und der hat, und ich zitiere da aus Johannes 1,45, der hat den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und den Propheten, der zuvor vorausgesagte Christus. Also in seiner Antwort an die Jünger, im Vers 15 lesen wir hier, beschreibt Christus die Zeit, die anbricht mit seinem Wirken, mit einer Hochzeit. Aber er sagt auch in der zweiten Hälfte dieses Verses, dass es eine Zeit geben wird, wo auch seine Jünger fasten werden. Er sagt hier, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen wird. Nur wenn Jesus sterben und von seinen Jüngern weggenommen würde, dann würden auch die Jünger fasten. Vielleicht so, wenn ihr mitschreibt oder wenn ihr das so für eure stille Zeit zu Hause nochmal in einem Zusammenhang, in einem Kontext nachvollziehen wollt, dann nenne ich hier nochmal, vergleicht das vielleicht mit der Stelle aus Johannes 16. Ich werde das jetzt aus Zeitgründen nicht konkret machen, aber aus Johannes 16, so Verse 19 bis 22, dass man das vielleicht so in im ruhigen Studium zu Hause nochmal nachlesen kann. Lass uns nochmal ganz kurz als ein Zwischenfazit festhalten. Es galt als gute, als gelebte, auch nicht als sinnfreie, sondern als sinnvolle, sinnhafte Tradition, unter anderem als Tradition des Fastens im Judentum. Gott wurde unter anderem auch ein Dank entgegengebracht durch das Fasten. Das Fasten diente auch als Instrument und Mittel, eine Bitte zu unterstützen, eine Gebetshaltung zu zeigen. Aber es gab auch Phasen, und das zeigt Christus hier ganz deutlich, wo Fasten unterbrochen werden konnte, wo Fasten vielleicht nicht angesagt war. Und Jesus vergleicht den Beginn seines Wirkens mit so einer Phase. Christus will gar nicht das Alte, die Tradition, reparieren, in Ordnung bringen. Christus möchte etwas ganz Neues schaffen. Ich weiß nicht, ob Jesus so hinter der Frage der Jünger von Johannes vielleicht noch ein größeres Problem oder eine Verständigungsschwierigkeit sah. Auf jeden Fall hat er Anlass, dass er in den darauf folgenden zwei Versen, Vers 16 und 17, zwei weitere kurze, aber sehr knackige, wie ich finde, sehr auf den Punkt gebrachte Gleichnisse sagt, um sein Gesagtes nochmal zu unterstützen, zu unterstreichen. Wir lesen das in Vers 16, das möchte ich mit euch gerne zusammentun, da heißt es so: Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Also das Gleichnis von dem Flicken, das ist ja die erste Hälfte dieses Doppelgleichnisses. Das Gleichnis von dem Flicken, und gleich lesen wir das Gleichnis von den Weinschläuchen. Hier zunächst auf dieses Gleichnis. Niemand setzt ein neues Stück Tuch oder ein Stück Textil, ein Stück Stoff auf ein altes Gewand. Ein altes, das können wir uns ganz plastisch vorstellen, und so die Hausfrauen unter uns werden das vielleicht noch ein Stück deutlicher wahrnehmen, ohne das jetzt diffamierend zu meinen. Aber ein altes Textil, ein vielleicht oft gewaschenes Kleidungsstück, und ich fand das durchaus logisch, auch obwohl ich mit Waschen nicht so häufig zu tun habe, aber das erreicht irgendwann durch das immer wiederkehrende Waschen eine gewisse Härte. Der Textilstoff verändert sich durch das Waschen, durch diese Behandlung. Und dieser Stoff, wenn er diese gewisse Härte erreicht, er ist nicht mehr so elastisch wie vielleicht noch ein ganz neues Kleidungsstück, was vielleicht fein gewebt ist, was Wasser in der Form noch nicht gesehen hat. Und jetzt stellen wir uns das vor, wenn ein Loch entstanden ist in diesem Textil, in diesem Stoff, und wir nehmen einen Flicken darauf, dann wird dieser Flicken nach einigen weiteren Waschvorgängen oder nach einfach Gebrauch und getragen sein, ebenfalls einlaufen und verhärten. Er wird sich auch irgendwann dieser Struktur anpassen. Und wegen der dann fehlenden Elastizität, was vorher vielleicht gegeben war, weil das Stück Stoff, was drauf geflickt wurde, war neu, war elastisch. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann reißt es. Dann reißt es vielleicht an den Nahtstellen und das Loch wird noch größer, als es vielleicht eingangs war. Neues und Altes in diesem Zusammenhang passen schwerlich zueinander. Und wenn, dann nur für eine kurze Zeit. Nun mag es Leute geben, Schneider und hocherfahrene Hausfrauen, die wissen, dieses Problem zu umgehen und wissen vielleicht, wie man das besser macht, ohne dass so ein Flicken wieder aufreißt. Das mag sein. Aber ich finde dieses von Jesus verwendete Beispiel hier sehr, sehr deutlich. Jesus benutzt dieses Bild, um uns auch eine geistliche Bedeutung zu vermitteln. Dieser Flicken, dieses Flickteil aus dem neuen Stoff, der weist auf das Evangelium der Gnade hin. Die Botschaft der Gnade, ein vollständig neues System, eine lebendige, eine himmlische Kraft. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es dazu: Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Wer dieses Neue, diese neue Schöpfung, die das Evangelium mit sich bringt, in das alte System, mit dem alten Gesetz, mit dem Geboten vom Sinai verknüpfen will, wer das aktiv leben will, der wird Schwierigkeiten bekommen, indem er vielleicht sozusagen diesen alten Flicken auf das alte Gesetz drauf näht und dann so leben möchte. Das Neue würde das alte Kleidungsstück zum Zerreißen bringen nach einer gewissen Zeit. Um das noch weiter zu verdeutlichen, benutzt Jesus hier in Vers 17 ein weiteres Beispiel. Wir lesen das in Vers 17. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Das Beispiel ist relativ bekannt. Ich denke, uns wird das auch nicht neu sein, dass man im Orient zu der Zeit, um Wein zu transportieren oder zu lagern, abzufüllen, in Schläuche, die aus Tierhäuten, aus gegerbten Häuten hergestellt waren, dass man das da reingefüllt hat und dann diese Flüssigkeit, diesen Wein so aufbewahrt hat oder transportiert hat. Und jetzt ist es auch wichtig, dass wir auf die beschreibenden Worte Jesu hier achten. Er spricht hier davon, dass man nicht neuen Wein in alte Schläuche füllt. Neuer Wein, auch wenn ich kein guter Weintrinker bin, aber ich weiß, dass neuer Wein noch durchaus in der Lage ist, nachzugären. Das Gewächs vom Weinstock, das gärt. Und wenn ein frischer Wein, ein neuer Wein in ein Gefäß gefüllt wird, in einen vielleicht schon oftmals benutzten Schlauch, dieser neue Wein gärt nach, Gase entwickeln sich, dann kann es passieren, dass das Behältnis, dass dieser Schlauch, der vielleicht schon gespannt ist, der viele, viele Male gebraucht worden ist, oftmals bestanden diese Schläuche ja aus Ziegenhaut, dass der reißt, dass der platzt, dass diese Gasentwicklung, dieses Nachgären des Weines dazu führt, dass sich Risse bilden in diesem Gefäß, in diesem Schlauch. Und die Elastizität, schweres Wort, die der junge Schlauch noch hatte, als er hergestellt wurde, die geht irgendwann abhanden. Die ist irgendwann nicht mehr da. Und dann reißt es und der Wein wird verschüttet. Neuen Wein füllt man, so sagt Jesus ganz klar, in neue Schläuche. An diesem Beispiel veranschaulicht Jesus, dass wir das mit dem Einzug des Evangeliums, mit dem Einzug der Botschaft von Gnade, alles neu sein muss, alles neu werden muss. Ich finde das auch eine harte Behauptung oder eine harte These, mit denen Jesus seine Zuhörer hier konfrontiert. Das Gesetz richtet sich an die Menschen im Fleisch, um sie auf die Probe zu stellen. Und Christus stellt hier das Evangelium, die Worte vom Kreuz und von der Gnade, im krassen Gegensatz dazu. Er sagt, wenn du ein altes Gefäß benutzt, sinnbildlich für dein altes Leben, für dein bisheriges Ich, für dein Leben im Wandeln vielleicht des Fleisches, wenn du da Neues hineinfüllst, dann wird es eine Reaktion geben. Die Botschaft, die in dich hineinkommt, die ist nicht einfach nur dann in dir drin und es passiert nichts. Da tut sich was. Neuer Wein gärt nach. Es kommt eine Reaktion. Im Zweifel reißt das alte Gefäß. Und hier finde ich es so gut, Christus sieht hier nicht den Menschen an. Er schaut nicht, ob er vor sich einen Juden, einen Heiden stehen hat, ob er einen religiösen oder einen großen Sünder vor sich stehen hat. Er wendet dieses Beispiel universell an alle seine Zuhörer. Das Evangelium passt sich nicht, wenn es in dein Leben hineinkommt. Das Wort von der Gnade passt sich nicht deinen bisherigen Lebensumständen an, fügt sich nahtlos ein und dann wirst du, wenn es sich komplett in dein Leben eingegliedert hat, gar nicht merken, dass es da ist. So ist das Wort vom Kreuz nicht. Ich denke, das haben wir erlebt, Geschwister, jeder von euch. Wenn Gottes Wort unser Leben berührt, wenn Gottes Gnade, die Botschaft von Christus in unser Leben Fuß fasst, dann gibt es Auswirkungen, oder nicht? Oder können wir so weiterleben wie bisher? Dann reißt das Alte, dann reißen die alten Gewohnheiten. Dann hält nichts mehr, sondern die Dämme brechen und diese Gnade überfließt. Der neue Wein steht für ein Evangelium, was dynamisch ist, was kraftvoll ist, was unser Leben verändern will. Wer das Evangelium aufnehmen will, ja, ich möchte es mal so formulieren, Geschwister, der muss vielleicht auch eine innere Beweglichkeit haben. Das heißt, du wirst merken, wenn Christus dich mit seinem Wort trifft, dann bleibt in dir drinnen nichts mehr, wie es ist. Das ist zwangsläufig so, das geht gar nicht. Deswegen haben wir auch aus den Zeugnissen, wenn die Herren, die da von Astrid erwähnt worden sind, die mitarbeiten an diesem Werk, da ist einfach ein Berührungspunkt mit dem Worte Gottes und sei es nur in der linguistischen Arbeit und in der Übersetzungstätigkeit, aber da ist Bewegung drin. Da sind Schnittpunkte mit dem Leben dieser Menschen und da sind erste Veränderungen merkbar, weil das Evangelium und das Wort von Christus einfach Auswirkungen hat. Wie der Wein gärt, wie ein neues Textil, ein Flicken, Auswirkungen hat auch auf ein altes Kleidungsstück, wo er draufgenäht wird. So ist das Evangelium mit einer Macht versehen, Bestehendes zu verändern. Bestehendes nicht einfach gleich zu lassen. Und das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das vorhin schon ganz kurz erwähnt und wir hatten das letzten Mittwoch gelesen in Vers 9. Ich lese das gerne noch einmal zur Wiederholung. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Das spricht Christus zu Matthäus, der da sitzt. Und die Reaktion ist, so unscheinbar und so unspektakulär, wie sie hier aufgeschrieben, ist sie bahnbrechend, wie ich finde. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wisst ihr, Geschwister, wir als Familie selbst, wir leben in einem Miethaus, sind da in dem Sinne nicht fest verwurzelt. Arbeit in der Nähe, so Lebensmittelpunkt in Detmold und Umgebung, Familie verwurzelt hier in der Umgebung. Es ist alles auf einen Ort ausgerichtet. Hohenlohe, so da leben wir und dann baut sich das Leben so drumherum. Aber gar nicht so fest, sondern man könnte ja theoretisch auch morgen woanders wohnen. Aber wenn doch jemand kommt und sagt, folge mir nach, reiß das jetzt ab, kappe das, was dich jetzt hier an diesem Ort in Detmold hält, dann ist das für mich eine bahnbrechende Veränderung. Obwohl ich vielleicht noch jung bin, obwohl man sagt, okay, man könnte ja, die Kinder sind auch noch klein und wenn wir morgen dort sind, dann werden die mit sich integrieren, werden mitarbeiten, werden mit aufwachsen, werden leben. Natürlich ist das eine bahnbrechende Veränderung. Und deshalb ist das für mich so ein großes Beispiel, dass Matthäus hier so unspektakulär, wie er selbst das hier beschreibt, dass er einfach sagt von sich selbst, er stand auf, also ich stand auf, ich folgte Christus nach. Was damit noch zusammenhängt, das sagt der Text hier gar nicht aus, aber das können wir uns gut denken. Wenn das Evangelium dich trifft, wenn Gottes Wort dich berührt, dann darfst du gewiss sein, du hast eine spürbare Veränderung. Es beflügelt dich, macht dich fähig, tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben auch zuzulassen. Jesus lehrt hier auch, mit welcher Haltung wir Menschen das Evangelium hören und annehmen können. Anders gesagt, was für ein Gefäß wir für das Wort vom Kreuz sein dürfen, sein sollen. Neuen Wein füllen wir in neue Schläuche. Lasst uns diese neuen Schläuche sein. Wenn wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche, vielleicht Träume, vielleicht auch Traditionen, das haben wir vorhin schon hier im Text gesehen, wenn wir die an uns kleben lassen, wie alte Schläuche, die das Evangelium nicht aufnehmen können oder die dafür sorgen, dass wir das Evangelium nicht dauerhaft in uns behalten können, dann sind wir nicht veränderlich. Aber wir können gar nicht anders, wenn das Wort vom Kreuz uns trifft. Wie neue Schläuche sollen wir sein, die bereit sind und in der Lage sind, alles aufzunehmen, was Christus sagt, die unsere Einstellung, unser Denken verändern. Und das dürfen wir zulassen. Und das ist ja nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das liest sich hier zwar sehr, sehr, sehr schön, dass Matthäus sofort aufstand. Und wahrscheinlich hat er es auch so getan. Aber in der Erfahrung merken wir oft, wenn Christus an uns arbeiten will, wenn Gott den Schleifstein an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben ansetzt und dann beginnt, uns zu formen, dann merken wir Veränderung, aber wir merken auch, wie sie schwerfällt. Ist es nicht so, Geschwister, wie wir manchmal an Dingen auch noch festhalten wollen? Wie wir manche Dinge, die Gott da wegraspeln will, die wir im Bild gesprochen mit der Feile da wegbefördern wollen, wie wir daran festhalten, wie wir uns an Dinge klammern. Und wir dürfen getrost da loslassen, dürfen uns dieses Bild, was Christus hier verwendet, zu eigen machen. Diese beiden Bilder in Versen 16 und Vers 17, die zeigen, dass Christus, dass der Herr, dass die Gnade, die er bringt, eine vollständig neue Sache ist, die revolutionär in deinem Leben sein kann, die revolutionär in dem Leben von vielen von uns gewesen ist, aus uns eine neue Kreatur gemacht hat, wie wir gelesen haben. In den gesetzlichen Formen des Judentums, ich möchte noch mal ganz kurz die Brücke zurückschlagen, so zu der Eingangsfrage, die die Jünger des Johannes Christus gestellt haben. In diesen gesetzlichen Formen des Judentums, da findet diese Gnade, von der Christus hier im Bild auch spricht, einfach wenig Raum, wenig Raum. Und passt auch nicht zu der Selbstgerechtigkeit, die von der Gruppe, die hier als Beispiel angeführt wird, gelebt wird, nämlich zu der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, die hier auch als Beispiel angeführt werden, wo man sagt, warum fasten deine Jünger nicht wie wir oder wie die Pharisäer, die vielleicht freiwillig mehrmals die Woche dieses fromme Ritual vollzogen haben. Ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, Geschwister, dass wir das Fasten an sich nur als ein Überbleibsel von jüdischer Kultur und Frömmigkeit betrachten. Ich werde einfach heute die Zeit nicht haben und auch vielleicht an einer anderen Stelle mit einem anderen Bibeltext wäre es viel sinnvoller, das Fasten als Werkzeug für uns nochmal zu erklären und durchzudenken. Aber möchte es hier einfach nur als Bild verstanden wissen, was die Jünger des Johannes hier angewendet haben, um einfach Frömmigkeit, um einfach auch Tradition auszudrücken. Christus sagt, wenn der Bräutigam kommt, dann wird nicht gefastet. Und das ist etwas Neues, was entsteht. Die Gnade von Gott. Ich möchte ganz gerne, dass wir uns so auf die erste Hälfte des nachfolgenden Textes nochmal konzentrieren. Wir lesen Vers 18 bis Vers 22. Hier wird die Situation beschrieben von dem Synagogenvorsteher Jairus. Nachgehend wird erzählt, wie Christus seine Tochter heilt. Aber zu Beginn, in der zweiten Hälfte dieses Abschnitts, dieser paar Verse, wird hier von der blutflüssigen Frau gesprochen. Und hier kommt dann ein nächster Bildpunkt, wenn wir so in diesem Bild bleiben, was ich eingangs erwähnt habe. Christus, der König, Macht über Krankheit und so weiter, wird mit diesem Text ein weiterer Stein hinzugefügt. Christus hat Macht über Hoffnungslosigkeit und über Tod. Lass uns die Verse 18 bis 22 lesen. Während er, Jesus, dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und leg deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und berührte die Quaste seines Gewandes an, denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jeder Stunde an. Christus Jesus hat die Macht über Hoffnungslosigkeit und Tod. Ich finde, diese Begebenheit bestätigt auf sehr, sehr eindrucksvolle Weise die beiden vorhergehenden Gleichnisse von dem Flicken und von dem Schlauch. Das Alte ist nicht reformierbar. Das Alte ist nicht in der Art veränderbar. Jesus führt etwas Neues ein. Das Alte, das wird hier vielleicht, ich weiß nicht, ob wir zeitlich nachher in Gänze darauf eingehen können, das wird hier vielleicht durch die Tochter des Jairus und durch ihr Umfeld vorgestellt. Sie gehört im Bilde gesprochen zu diesem alten System, zu dem alten Leben. Wir lesen hier, dass der Jairus, der Synagogenvorsteher, zu Jesus kommt und sagt: Meine Tochter ist verschieden. Sie ist gestorben. Mit dem Alten. Dieses Ende ist unausweichlich. Die Tochter ist bereits tot. Und es gibt, vordergründig gesehen, für sie keine Hoffnung. Und doch kommt ihr Vater in einem Hoffnungsschimmer zu Christus und sagt: Lege deine Hand auf sie und sie wird leben. Was für ein Glaube. Wenn jemand so im Glauben zum Herrn Jesus kommt und ihm als dem wahren Bräutigam und die Kraft, die von ihm ausgeht, erkennt und weiß, welche Macht hinter ihm steht, dann wird er geheilt. Ich greife dem Text vor, wir kennen ja die Geschichte. Das Mädchen wird ja auferweckt durch die Hand Christi. Konnte Jairus davon ausgehen? Hat er das gewusst? Das weiß ich nicht. Aber er hat es geglaubt. Wenn du deine Hand ausstreckst und wenn du sie mit deiner Hand berührst, dann wird sie leben. Das Alte wird vielleicht hier symbolisiert durch dieses bereits gestorbene Mädchen. Und das Neue, und hier ist es auch einmalig, wie ich finde, ich finde das so im zumindest im Matthäus-Evangelium nicht ein zweites Mal, dass über zwei Wunder so ineinander geschoben berichtet wird. Es geht eigentlich von dem Eingang, vom Vers 18 der Situation, schon um den Synagogenvorsteher und um seine Tochter. Und dann schiebt Matthäus hier die Situation hinein, wo Jesus sich schon auf dem Weg zu der Tochter hin nach Hause befindet. Diese Frau, die seit 12 Jahren mit dieser blutflüssigen Krankheit zu kämpfen hat, wie sie hier in diese Situation hineinkommt. Und diese Frau ist das Neue, wie ich das so herausdeute. Ihr Glaube strahlt hervor und auch sie hat so diesen Hoffnungsschimmer, vielleicht ähnlich wie der Jairus, der Vater, wo sie bei sich selber sagt, hier zu lesen in Vers 21, denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Die Frau kommt in ihrem ganz, ganz einfältigen Glauben zu dem Herrn Und das ist der Weg, den wir im Zeitalter der Gnade gehen dürfen und gehen sollen, wenn wir vor Christus kommen. So in Einfalt, in der Erwartung, dass wir empfangen werden, worum wir Christus bitten. Wir haben gar nichts zu geben. Diese Frau brachte 12 Jahre lang Leid, Krankheit und Elend mit. Sie hat nur den Zipfel von dem Gewand Jesu berührt. Der Text sagt hier aus, sie rührte die Quaste seines Gewands an. Ich habe, muss ich euch gestehen, nicht gewusst, was eine Quaste ist. Habe das dann einmal nachgelesen und nochmal nachgeschlagen und so ein bisschen da geforscht. So, und in der jüdischen Tradition, dabei habe ich auch gemerkt, dass Quasten heute total aktuell sind. Ja. Ich habe sehr viele Kleidungsstücke jetzt vor Augen, die Quasten haben. Das habe ich aber nie gewusst, dass das so heißt. Das heißt im Prinzip so ein Gewand, auch ein langes Gewand, was zu der Zeit oft getragen wurde, wo an den Zipfeln, ich hätte ein Bild mitbringen sollen, das habe ich jetzt unterlassen, aber wir können das gerne zu Hause auch nochmal nachschauen, wo an den Zipfeln einzelne Fäden vernäht sind, zu einem, ja, nochmal einem weiteren Zipfel zusammengefügt. Und die hängen dann so an den Enden des Gewandes. Und wenn hier beschrieben wird davon, dass diese Frau wirklich nur die Quaste seines Gewandes angefasst hat, dann hat Christus die Berührung, der Mensch Jesus, die Berührung der Frau gar nicht wahrgenommen über dem Textil auf seiner Haut, sondern nur irgendwo an einem kleinen Stückchen Stoff, was da noch zur Seite hing. Nur das hat sie berührt. Und sie hat geglaubt, wenn das genügt mir, wenn ich nur den Zipfel seines Gewandes anfasse, dann weiß ich, ich werde geheilt. In so einer Einfalt kommt sie zu Christus. Sie rührt die Kleidung an und sie wird tatsächlich geheilt. In der Parallelstelle können wir hier lesen im anderen Evangelium, dass Christus sagt, wer hat mich angerührt? Dass er merkt, da ist eine Berührung, da ist irgendwas. Und er weiß nicht sofort, dass es diese Frau ist. Und er fragt dann nochmal und sie gibt sich dann auch zu erkennen als diejenige, die Christus angerührt hat. Und dann sagt er diesen Ausspruch, dein Glaube hat dich geheilt. Ich finde, es ist so gewaltig. Ich möchte ganz kurz auf dieses Bild eingehen von dieser Frau und Christus. Ein Bild von Glauben. Und es fällt auf, dass diese Frau im Unterschied zu den Aussätzigen, was wir in der Vergangenheit jetzt in den letzten Bibelbetrachtungen in Matthäus Kapitel 8 zusammen uns auch angeschaut haben, dass diese Frau von Jesus nicht zum Priester geschickt wird. Obwohl in 3. Mose 15, für diejenigen, die das auch nochmal zu Hause in Ruhe nachschlagen wollen, sage ich nochmal die Stelle, 3. Mose 15, Vers 28 bis 31, da wird in diesem Gesetz verfügt, dass eine geheilte, blutflüssige Person mit einem Opfer zum Priester gehen soll. Und Christus vollzieht hier die Heilung an dieser Frau und er sagt ihr, du bist geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Und er schickt sie anschließend nicht zum Priester, anders als bei den Aussätzigen. Die schickt er zu dem Priester und sagt, zeigt euch den Priester. Man fragt sich, warum der Herr Jesus hier keinen entsprechenden Befehl auch an diese Frau gibt. Zumindest lesen wir hier nichts davon. Aber allein die Tatsache, dass von diesem Auftrag, sich den Priestern dann auch anschließend zu zeigen, hier nicht die Rede ist, finde ich, zeigt, dass hier wieder etwas Neues eingeführt wird. Wenn man so möchte, weicht Christus hier vom Protokoll dieses alten Buchstabens, dieses Gesetzes ab. Und er sagt nicht zu ihr, jetzt bist du geheilt, jetzt gehe zum Priester und zeige dich und bringe dieses Opfer dar, wie das Gesetz es fordert und verlangt und vorschreibt, sondern er wendet sich ab davon und führt etwas Neues ein. Wer ab jetzt zum Judentum oder aus dem Judentum zum Glauben kommt, braucht sich dem Priester nicht zu zeigen. Christus spricht es so nicht aus, aber er vollzieht es so. Sondern er gehört einer neuen Gesellschaft an von Menschen, die sich außerhalb von Judentum oder Heidentum bewegen, die sich in der Form der Jünger Jesu Christi bewegen, in der Gesellschaft der Jünger Jesu Christi bewegen. Die Beziehung zu Christus beruht nicht mehr auf ein Opfer, was man dem Priester bringt oder im Tempel darbringt, sondern sie beruht auf das Christus souveräne Werk, was er am Kreuz getan hat und auf die daraus resultierende Gnade, die wir annehmen dürfen. Wenn wir jetzt gerettet sind, dann dürfen wir sagen, ich bin geheilt aus dem Glauben heraus. So wie diese Frau das erleben durfte. Aus dem Glauben, dass das, was Christus am Kreuz für dich, für mich, für jeden von uns vollbracht hat, dass das für mich persönlich zählt. Dass das für mich persönlich wirksam wird, real wird. Und ich nicht mehr in diesem Alten sein muss. Ich darf das Neue, was Christus schafft. Und das Neue, das, lass uns das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das neue Zeitalter der Gnade für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und in diesem Sinn ist der Herr Jesus vielleicht selbst ein Priester. Nicht vielleicht, er ist selbst der Priester. In Israel, in den Formen des Alten Testamentes und in den Vorstellungen und in den Denkweisen konnte Christus das nicht sein. Weil er stammt aus dem Stamm Levi ab. Weil er nicht aus dem Stamm Levi abstammt. Aber in dem neuen Reich Gottes ist Jesus unser Hohepriester. In dem Zeitalter der Gnade hat Christus die Macht zu sagen, und das lesen wir hier in Vers 22, und das möchte ich uns so abschließend, wir werden jetzt nur die erste Hälfte dieses Textes betrachten, das möchte ich euch abschließend so nochmal als Ermutigung sagen. Er sagt hier zu dieser Frau, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Die Frau war geheilt. Die Frau war von dem Moment an gesund. Die Frau hat in dem Moment die heilende Kraft und Gnade Jesu Christi an sich selbst wirken lassen und hat so einfältig, so in all der Einfachheit, hat sie Gottes Gnade angenommen. Und jetzt möchte ich so abschließend noch ein Wort richten an all diejenigen unter uns. Und damit schließe ich mich auch ein. Die manchmal wirklich nichts anderes sehen und nicht keinen anderen Ausweg sehen, als so in Einfältigkeit vor Christus zu kommen. Das ist so etwas Bedeutendes für uns Geschwister. Diese Frau ist einfach viele Jahre lang krank gewesen, hatte gesellschaftlich keinen großen Stand, hat Leid und Elend gesehen und hatte nur ihren Glauben, den sie hatte, und ist mit diesem Glauben gegangen in dieser Menschenmenge, wo sie auch keine große Beachtung fand, wo sie vielleicht hin und her gerempelt wurde, und hat bei sich selbst gesagt, wenn ich nur den Zipfel seines Gewandes anfasse, dann kann ich gesund werden. Ich möchte in erster Linie gar nicht auf körperliche Gesundheit jetzt hinaus, aber das möchte ich euch zurufen, Geschwister, das dürfen wir auch aus diesem Text ziehen. In der ganzen Einfalt, in der ganzen Einfachheit, die wir Menschen haben, und mehr sind wir auch nicht als einfache Wesen, Geschöpfe Gottes, dürfen wir zu Christus gehen. Das macht solchen Mut. Ich weiß nicht, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Krankheiten, mit welchen Bergen an Glaubensherausforderungen du dich persönlich rumschlägst. Wir haben von Astrid gehört, dass viele auch große bewegende Dinge sind, die es wegzubeten gilt, wo Gott Türen freimachen kann. Und das wird auch in deinem Leben vielleicht so sein, wo du vor Bergen stehst, und du denkst, das ist wirklich viel, viel Gebet und großer Glauben notwendig, um das jetzt aus dem Weg zu räumen. Dann darf dir dieser Text auch heute zurufen. Wir dürfen in dieser Einfalt vor Christus treten. Und wir dürfen in dieser ganzen Einfachheit, die unser Wesen auch ausmacht. Wir lesen in der Schrift, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ein Hauch, ein Wind. Dürfen wir vor Gott kommen. Und Gott kann sich verherrlichen. Die Gnade darf in unserem Leben sichtbar werden. So als Leitvers für diesen heutigen Text lese ich abschließend den Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und nichts anderes ist ein jeder von uns. Und deswegen dürfen wir das in Anspruch nehmen. Wenn Christus gekommen wäre, um uns zu retten, die wir vollkommen gerecht sind, die Gnade würde an uns vorbeigehen, denn niemand von uns ist es, nicht wahr? Niemand. Wir sind Sünder und wir sind Verlorene, gerettet durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen dürfen wir das Wort so in Einfalt annehmen. Amen. Lasst uns vielleicht noch so zusammen auf das Wort im Gebet antworten. Lasst uns die Zeit nehmen, um Christus einfach anzubeten, ihm Danke zu sagen, auch für das Wort. Unser Herr Jesus, ich danke dir, dass du so deutlich auch sprichst zu uns und dass du etwas Neues schaffen willst. Herr Jesus, dass du mit dem Beginn deines Wirkens schon auf der Erde damals angefangen hast, das Königreich zu bauen und neuen Einfluss auszuüben. Herr, dass du starre Regeln, den Buchstaben des Gesetzes mit deinem Wirken, mit deinem Leben auch ja, überwunden hast. Du hast es erfüllt mit deinem Wirken. Du hast das Gesetz erfüllt und die Propheten und du hast Neues eingesetzt. Und ich danke dir für das Beispiel, Herr, mit den Weinschläuchen, dass wir uns auch so plastisch vorstellen dürfen. Wenn dein Wort in uns fließt, wenn dein Wort in unser Leben hineinspricht, dann ist das nicht ohne Konsequenz. Und dann kann es auch passieren, Herr, dass Dinge in unserem Leben aus den Fugen geraten, dass vorhandene Strukturen reißen und dass wir unruhig werden, dass nichts mehr bleibt, wie es vorher war. Damit wollen wir gerne rechnen, Vater. Denn dein Wort vom Kreuz macht uns wirklich frei. Und das gibt uns so viel ja, Ruhe für unsere Seelen, Herr. Danke dir dafür. Und danke dir auch für diese Frau mit dieser Krankheit, Herr, die einfach so viel Glauben bewiesen hat, um zu sagen, ich möchte den Herrn Jesus anrühren und ich werde geheilt werden. Da ist kein Wort, kein gesprochenes Wort notwendig. Ich muss nur eine Berührung haben. Das zeugt von so viel Vertrauen, Vater. Und das wünschen wir uns auch für uns. Und dennoch nehmen wir das auch so als Beispiel an. In der Einfachheit unseres Geistes, in der Schwäche, die wir haben, möchten wir vor dir kommen. Wir haben jeder für sich Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir möchten das vor dich hinlegen. Bitten dich, dass du uns annimmst, dass du unsere Gebete, unser Flehen hörst. So einfach, wie wir auch gestrickt sind in unserem Geist, mit unserem Sehen und Verstehen, was wir haben. So einfach dürfen wir das alles vor dich hinlegen und du nimmst dich unser an. Danke dir dafür, Herr, dass wir das so aus deiner Hand nehmen dürfen. Das macht uns zu etwas so Wertvollem, Herr. Und wir sind deine Kinder. Wir sind die Kinder des Königs, der Macht hat, sogar über den Tod, über Hoffnungslosigkeit und über Verderben. Danke dir, Vater, dafür. Amen. Ja, so wünsche ich uns einen gesegneten Abend und freuen wir uns auf den kommenden Mittwoch, wo wir wieder zusammen in das Wort schauen dürfen.